Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit dem Bestsellerautor Jan-Philipp Sendgein. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, freue mich, dass ich hier bin.
Vor ein paar Jahren schickte mir meine amerikanische Gastmama ein Buch, The Art of Hearing Heartbeats. Ich habe es gelesen, war begeistert und war dann total überrascht, dass es ein deutscher Autor war. Das waren Sie. Wie oft hören Sie das?
Häufiger. Gerade wenn ich international auf Lesereise unterwegs bin, dann kommen doch nach den Signierstunden immer wieder Leute und sagen, sie können es gar nicht glauben, dass das ein deutscher Mann geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, was das über Deutsch und über Männer sagt, aber jedenfalls finden das viele erstaunlich.
Der Gedanke kam mir tatsächlich auch, ich dachte, ein Mann kann doch sowas Gutes, Emotionales nicht schreiben. Ist das vielleicht ein weibliches Vorurteil?
Ja, das klingt so. Also ich bin ganz erstaunt darüber, dass das Männer nicht zugetraut wird, ein so emotionales Buch zu schreiben.
Die Geschichte handelt von einem verkrüppelten Mädchen und einem blinden Jungen. Das ist ja auch erstmal nicht so eine typische Geschichte. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ach, das ist eine gute Frage. Natürlich werde ich häufiger gefragt, wie kommen Sie auf die Idee? Und ich sage immer, die Ideen kommen auf mich. Warum sie nun ausgerechnet diese Idee auf mich gekommen ist, das weiß ich nicht. Also die Idee mit dem Hören, das ist ja dieser blinde Junge, kann ja hören und zwar so gut, dass er Herzen hören kann aus der Entfernung. Und er lernt einfach, dass all unsere Herzen anders klingen wie unsere Stimmen. Und er verliebt sich dann in dieses Mädchen, weil er hört ihren Herzton und das ist der Schönste, das ist wie also Musik für ihn und die beiden werden ein Paar. Sie hat verkrüppelte Füße, kann nicht laufen, er trägt sie herum. Sie wird zu seinen Augen, er wird zu ihren Beinen. Und das ist für mich natürlich die perfekte Metapher eigentlich für eine absolute Liebe. Man ergänzt sich, man entdeckt die Welt zusammen, man ergänzt sich in den Stärken und in den Schwächen. Wie ich darauf gekommen bin, kann ich Ihnen nicht sagen.
Manche Autoren sehen sich als Medium und sagen, das war in mir drin und floss einfach nur noch raus. Sehen Sie sich auch als Medium?
Also Medium würde so esoterisch klingen, weil da müsste irgendjemand vorher etwas in mich hineingetan haben. Aber der Idealzustand ist das wirklich. Meine amerikanische Verlegerin hat mal gesagt, du bist am besten, wenn du nicht weißt, was du tust. Und glücklicherweise weiß ich oft nicht, was ich tue beim Schreiben. Also es fließt. Ich habe da keinen großen Plan. Und dann wundere ich mich manchmal selber, woher kommt das eigentlich?
Es hat erstmal gedauert, bis Sie 39 waren, sich dann wirklich Ihren Traum auch zu verwirklichen. Sie waren 15 Jahre, glaube ich, beim Stern als Korrespondent tätig in Asien und auch in New York. Gestern war Verena Luger zu Gast. Die hat auch mit 39 als Journalistin entschlossen, nochmal was ganz Neues zu machen. Und eine Ausbildung als Köchin hat sie dann angefangen. Ist 39 vielleicht so ein Punkt, wo man vielleicht auch nochmal sagt, jetzt kann ich nochmal was ganz Neues anfangen? Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben?
Also ich muss sagen, das war ja mein Kindheitstraum. Ich wollte schon als 13-jähriger Schriftsteller werden. Es gibt einen Aufsatz, den ich in der Schule geschrieben habe, den meine Mutter aufgehoben hat. Die hebt alles auf, was ich schreibe. Und da steht tatsächlich Berufswunsch, wenn ihr älter seid, Schriftsteller. Und dann habe ich Abitur gemacht und erinnere mich, wie wir zusammengesessen haben mit meinen Eltern und die fragten dann, Junge, was willst du denn jetzt studieren? Und ich sagte, aber ihr wisst doch, ich will nicht studieren. Ja, aber was willst du denn dann machen? Und ich sage, Bücher schreiben. Dann guckten sie mich beide an und sagten, aber worüber denn? Und wahrscheinlich habe ich da verstanden, dass ich mit 19 etwas zu jung bin, um über das Leben und die Liebe zu schreiben, worüber ich schreiben wollte. Vielleicht sollte ich erst mal leben und die erste Liebe erleiden, was ich dann gemacht habe. Und habe dann einen großen Umweg gemacht. Bin Journalist geworden, weil das war das Einzige, was mich so interessierte. Und dann hatte ich wirklich beim Stern eine tolle Zeit, Korrespondent Amerika, Asien. Aber es verging nicht ein Tag, wo ich nicht gedacht habe, dies ist ein Umweg. Eigentlich willst du Romane schreiben. Und das brauchte dann eine Zeit, bis ich den Mut fand, das dann auch zu machen.
Das war dann ein großes Wagnis, wie Sie entschieden haben. Jetzt versuche ich es dann wirklich. Wann war der Moment, wo Sie gesagt haben, Strike, jetzt habe ich es endlich geschafft?
Ach, ich weiß nicht, ob der je da ist. Also ich muss sagen, dass ich habe ja jetzt
fast 4 Millionen Bücher verkauft.
Ja, das ist das eine. Aber diese Selbstzweifel, die sind eigentlich bei jedem neuen Roman da. Also ich habe jetzt 5 Romane geschrieben und arbeite jetzt gedanklich schon sehr an dem nächsten. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, wen interessiert das eigentlich? Und kriege ich das hin? Und auch während des Schreibens. Also diese Selbstzweifel sind eigentlich mit das Quälendste. Auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich auch ein Antrieb, ein Ansporn.
Aber zu den Selbstzweifeln gehören ja genauso vielleicht auch die, wenn es nicht die großen Glücksmomente sind, die kleinen. Wann gab es den kleinen Glücksmoment, wo Sie gesagt haben, ja, auf dem Weg bin ich ganz gut unterwegs?
Also das war eigentlich ganz früh beim Schreiben von Das Herzen hören, dem ersten Roman. Da saß ich dann, wir haben damals in New York gelebt, im Bundesstaat New York. Und ich hatte ein gefühlt 4 Quadratmeter Büro, wahrscheinlich waren es ein bisschen mehr. Und ich saß da und sollte jetzt meinen Traum leben. Und das ist natürlich auf der einen Seite ganz toll, träumt ja jeder von seinem Traum zu leben. Aber dann merkte ich, was ist, wenn ich das gar nicht kann? Was ist, wenn das gar keinen Spaß macht? Dann habe ich ja noch nicht mal mehr einen Traum. Und da kriegte ich es wirklich mit der Angst zu tun, weil ich ja nun seit Jahrzehnten davon träume, einen Roman zu schreiben. Dann fing ich an zu schreiben und so nach einem halben Jahr, den ersten 80 Seiten, da wusste ich auf jeden Fall, es ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und dann las es meine Frau, die ist ja meine erste und wichtigste Lektorin. Und als ich merkte, so Anna gefällt es, da fängt was an zu entstehen, da wächst was. Da weiß ich, das war für Tage eine unglaubliche Euphorie, weil ich wusste, so vielleicht kann ich es ja auch. Und Spaß machen tut es sowieso.
Wie groß war das Risiko? Sie haben, glaube ich, unbezahlten Urlaub genommen beim Stern und sind mit Ihrer Familie nach New York gegangen, nicht gerade die billigste Stadt.
Das stimmt, aber wir haben dort ja eben im Bundesstaat gelebt und dort hatten wir eine kleine Hütte. Das heißt, da konnten wir sogar mietfrei wohnen. Das war der Grund, warum wir da hingegangen sind, weil wir da mit unserem kleinen Budget auskamen. Das Risiko war natürlich da. Wir haben unsere Ersparnisse aufgebraucht, aber ich habe jetzt nicht Haus und Hof verschuldet. Und ich wusste, nach diesen 3 Jahren kann ich zurück zum Stern, bin ich auch erstmal. Das heißt, wir sind dahingehend abgesichert, aber unsere Altersversorgung, unsere Versorgung, das ist dann halt alles weg. Also es war ein bedingtes Risiko, würde ich sagen.
Wie viel Träumer steckt in Ihnen?
Oh, ganz viel. Nach wie vor.
Muss man das sein, um auch das leben zu können, was Sie leben?
Also ich glaube, man muss ein Träumer sein, um Romane zu schreiben, weil letztendlich mache ich ja nichts anderes als meine Träume aufschreiben. Sag mal, ich habe denen wirklich eine Traumbeschäftigung. Wenn ich sitze zu Hause, ich höre klassische Musik, das brauche ich, um mich so in die Stimmung hinein zu versetzen, träume vor mich hin und schreibe das auch noch auf. Und dann finde ich auch noch Leser damit. Also viel schöner geht's ja eigentlich nicht.
Es gab dann dennoch auch dramatische Momente, wo Sie nämlich auch erstmal keinen Übersetzer gefunden haben, keinen Verlag gefunden haben und Ihre Hartnäckigkeit hat Sie dann letztendlich dahin geführt. Wie hartnäckig mussten Sie sein?
Na sehr, ich habe ja noch nicht mal Leser gefunden. Ich meine, wie bitter ist das? Also der Roman kam raus und ich dachte, wir verkaufen mindestens 60.000 Exemplare in den ersten 2 Monaten. Meine Frau fragte mich, was denn passiert, wenn wir nicht so viel verkaufen. Und ich habe ihre Frage gar nicht verstanden, weil ich dachte, natürlich. Wir haben dann 6.000 verkauft in den ersten 2 Jahren. Das ist, also davon können Sie keine Familie ernähren.
War das Ersparte weg?
Was
war dann?
Das Ersparte war weg, ja. Das war dann, naja, dann haben wir halt, man kann ja auch ohne Erspartes leben, muss man mit dem auskommen, was man verdient. Also das war schon...
Aber wie haben Sie Geld verdient? Hat Ihre Frau denn?
Ich bin ja zurück zum Stern gegangen, war dann nochmal 2,5 oder 3 Jahre beim Stern, bis ich merkte, das geht nicht. Ich bin sturzunglücklich, weil ich will wieder Romane schreiben. Und dann habe ich beim Stern gekündigt und das war eigentlich das wirkliche Risiko. Da habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben und in der Hoffnung jetzt einen neuen Roman zu schreiben, der sich toll verkauft.
Wie ging es dann weiter?
Naja, ich hatte ja diesen Traum, dass es in Amerika erscheint. Dieses Buch, was noch nicht mal in Deutschland Leser findet, dachte ich aber, das ist in Amerika entstanden und das spielt zum Teil in Amerika und das ist eine so universelle Geschichte, das muss in Amerika erscheinen. Dann bin ich bei uns zum Verlag gegangen und habe dann zu der Dame gesagt, die verantwortlich ist, ich möchte, dass mein Buch in Amerika erscheint. Dann hat sie mich angelächelt, die ist sehr freundlich und sagte, Herr Sendker, das möchten viele Autoren. Sie wollte gar nichts dafür machen und dann bin ich mit 20 Hardcover nach Amerika geflogen, nach New York und habe in unendlicher Naivität große Verlage angerufen und habe gesagt, ich sei Jan-Philipp Sendker, das sei mein erster Roman, das sei im Übrigen eine Liebesgeschichte zwischen einem blinden Jungen und einem verkrüppelten Mädchen und das spielt in Burma.
Kam super an.
Hervorragend. Ich hörte dann immer nur, das klingt ja faszinierend, Herr, wie war Ihr Name noch?
Die haben sich nie gemeldet.
Nie. Ich habe 20 Bücher hinterlassen an 20 verschiedenen Verlagen und es hat sich nie einer gemeldet.
Sie haben nicht mal einen Übersetzer gefunden und haben dann, glaube ich, einen Studenten bezahlt, der es übersetzt
genau.
hat.
Genau. Noch nicht mal jemand wollte mein Buch übersetzen. Der Student hat es gemacht. Und der hat's toll gemacht, also wirklich großartig. Und dann habe ich durch wirklich ganz schräge private Kontakte das Buch noch einmal an eine Verlegerin schicken können, die einen kleinen Verlag hat in New York. Und das war meine letzte Chance. Ich wusste danach, ich habe meiner Frau gesagt, ich bin ein Träumer, aber manche Träume im Leben werden nicht wahr. Vielleicht muss ich das ja auch akzeptieren, dass Amerika, das wird nichts. Und dann habe ich die letzte Chance genutzt und das der geschickt und die hat dann 2 Wochen später geantwortet. Sie hat das in einer Nacht gelesen, ganz tolles Buch, sie will das veröffentlichen.
Und als Sie dann die englische Version in Händen hatten, wie war das Gefühl?
Ja, das war natürlich unglaublich. Also das ist eine solche Freude überhaupt erstmal. Ich meine, sie hat gesagt, weißt du, wir sind ein kleiner Verlag. Wir verkaufen von unseren Büchern 800.000 Exemplare, von deinem vielleicht 5.000. Also ich hatte überhaupt keine Erwartungen da, sondern dachte einfach nur, dass es da ist. Hat mich schon so mit Freude erfüllt.
Und jetzt sind es knapp 4 Millionen. Sie waren lange Zeit beim Stern-Korrespondent in New York und auch für Asien und sind jetzt SWR1 Musikchef. Was hören wir?
Jetzt hören wir Eloise von Barry Ryan.
Gibt es eine Geschichte dazu?
Ja, eine herrliche Geschichte. Das Lied habe ich als 18-Jähriger auf einer Klassenreise in Berlin in einer Musikbox gehört. Und ich glaube, ich habe die ganze Nacht dazu durchgetanzt. Und dann war es weg. Ich erinnerte nur noch Eloise und habe jahrelang danach gesucht. Damals gab es ja noch kein Internet. Ich habe Leute gefragt, ich habe es vorgesungen. Ich kann nicht singen, kein Mensch hat den Sound erkannt. Also es war verloren. Und ich saß in Burma 1995 in einem Auto. Es regnete in Strömen. Und der Fahrer, der nun ein ganz guter Freund ist, sagte, ob ich Lust hätte, Musik zu hören. Er hätte ja einen belgischen Touristen, der schickt ihm ab und zu mal Tapes, also Kassetten noch damals. Und ich sagte, ja, gerne. Und dann steckte er die Musikkassette rein. Und was kam da? Eloise. Nach Jahrzehnten. Ich bin durch die Decke gegangen.
Sie können sich jetzt aussuchen, ob wir Sie nach Burma oder in die Disco beamen. Ganz wie Sie wollen.
Ah, beides.
Jetzt aus dem SWR1-Leute-Studio machen wir genau das.
Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there and heaven knows. I hope she goes.
Ich will nicht sagen, hier wurde auf dem Tisch getanzt, aber fast. Jan-Philipp Sentger heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Bestseller-Autor. Und Sie haben große Erinnerungen an diesen Hit von Barry Ryan. Wo hat Sie denn jetzt gerade hingezogen?
Ja, nach Burma, muss ich sagen. Also das ist ja auch die Macht der Musik. Ist das nicht großartig? Und da beneide ich als Schreiber, Komponisten, was die können, ohne Worte dann eigentlich nur mit Melodien, wie sie einen wegtransportieren können. Also ich war jetzt wirklich vor 22 Jahren in Burma in einem alten, klapprigen Auto. Draußen regnete es. Es war irrsinnig warm. Und wir hören diese Musik und die Gefühle, die dann so wach werden. Deshalb weiß ich auch wieder, warum ich bei jedem Schreiben Musik hören muss, weil das so emotional ist. Das bringt mich eigentlich in eine Emotionalität, die ich brauche, um schreiben zu können. Das war eben auch so.
Und Sie haben auch eine ganz besondere Verbindung zu Burma, waren auch vor kurzem wieder dort, weil Ihre Geschichten eben auch dort spielen. Wenn Sie in diesem Land recherchieren, wie gehen Sie da vor?
Das Schöne ist, dass ich als Schriftsteller ja nicht wirklich ein großes Thema habe wie als Journalist, wo ich hart recherchieren muss, sondern ich kann mich eigentlich treiben lassen. Ich bin dort, ich habe natürlich, fahre da seit 22 Jahren hin, ich habe dort Freunde, ich habe Kontakte, ich besuche Freunde, aber ich führe eigentlich Gespräche, ich höre mich um, ich gehe spazieren, ich gucke, ich bin ganz wach, also ich würde sagen mit ganz offenen Ohren, Augen, Herzen kann man hinzufügen, bin ich da, sauge das auf und mache mir ganz viel Notizen. Sitze in Teehäusern, habe immer mein Notizbuch dabei, einen Schreiber und mache mir ganz viele Notizen. Und davon profitiere ich dann, das nehme ich dann alles, wenn ich wieder zu Hause sitze und schreiben soll, dann gehe ich da in diese Notizen und die Szenen, das wird alles wieder lebendig.
Es gibt viele Menschen, die brauchen einen Plan. Sie scheinen auch planlos gut zurechtzukommen.
Ja, ich lasse mich treiben und guck mal, was passiert, weil es passiert immer was. Wenn man wirklich offen ist und nicht irgendwie einen Plan verfolgt, sondern dann geht man Umwege und das sind ja oft die interessantesten Wege. Also ich bin da noch nie enttäuscht worden. Also das würde mich, glaube ich, wenn ich einen Plan hätte, wenn das Buch durchgeplant wäre, das würde mich langweilen. Dann muss ich es ja nicht mehr aufschreiben, wenn ich das alles im Kopf habe.
Jetzt, wo Sie zuletzt da waren, welches Bild kommt Ihnen da als erstes in den Kopf, wo Sie sagen, ja, das muss unbedingt in die nächste Geschichte mit rein?
Das ist eine gute Frage. Da hätte ich jetzt, glaube ich, fest nicht irgendwie ein Bild, sondern mehr so ein Gefühl, was ich dort aufgenommen habe, wie sich dieses Land verändert. Das ist schon dramatisch, weil Burma war ja für Jahrzehnte fast abgeschlossen, so eine Art Nordkorea. Dann hat es sich langsam geöffnet, aber es ist nicht viel passiert. Und erst seit 3-4 Jahren verändert sich dort wirklich was. Vor 20 Jahren gab es in meinem Kalor, wo 25.000 Menschen leben, ein einziges Telefon. Jetzt hat da fast jeder ein Handy. Das ist unglaublich. Burma hat 53 Millionen Einwohner, es gibt 33 Millionen Handybenutzer. Und das ist so das, was ich im Moment recherchiere. Was macht das mit der Seele eines Volkes? Was passiert mit den Menschen, wenn plötzlich das Moderne in so kürzester Zeit dort einbricht.
Gibt es da schon auch einen roten Faden, den Sie verfolgen, wo Sie sagen, ja, ich bin ein guter Beobachter und das stelle ich auch fest an den Menschen hinsichtlich dieser Veränderung der Seele eines Volkes?
Also es gibt einen roten Faden. Bei meinen Büchern eigentlich gibt es mehr so eher emotionale Haken, würde ich das nennen. Also ich brauche eine Emotionalität zu den Figuren, etwas, was mich an sie bindet, was mich selber anspricht und dann fange ich an zu schreiben. Was das Land betrifft, ist das im Moment so vielfältig, so widersprüchlich auch, dass ich das eigentlich noch nicht feststellen kann. Nee.
Was ist so der Ton oder der Sound, den Sie dort mitgenommen haben?
Also nach wie vor eine große Bescheidenheit. Das Leben ist nach wie vor, obwohl es eine Öffnung gibt, obwohl es wirklich gerade in der Hauptstadt oder in Yangon, der größten Stadt, viel gebaut wird. Man hat das Gefühl, hier boomt alles. Aber das Leben für den normalen Menschen ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Die Preise steigen, die Löhne steigen nicht so. Also das Leben in Burma ist wirklich hart, schwierig, voller Anstrengungen, voller Rückschläge, voller Unberechenbarkeiten. Und mit welcher Würde die das ertragen, das fasziniert mich eigentlich immer wieder. Und das ist, ob ich nur nach Burma fahre oder auch nach China, wenn ich zurückkomme, fällt es mir immer wieder auf, wie unglaublich gut es uns hier geht. Nicht nur materiell, das ist natürlich das eine, aber auch die Sicherheiten, die wir haben, dass wenn wir krank sind, dass wir zum Arzt gehen können und keine Angst haben müssen, dass uns irgendwelche gefälschten Arzneimittel aus China verabreicht werden, woran wir sterben, dass wir Termine kriegen, dass die Krankenhäuser sauber sind, dass wir keine Angst vor der Polizei haben müssen, dass wir keine Angst vor der Justiz haben müssen. Also all das, was ja in den Ländern zum Alltag gehört und was die Menschen ja auch, womit sie leben, womit sie umgehen müssen, das ist eigentlich das, was ich am meisten wieder herkomme und denke, mein Gott, wie gut geht es uns.
Können die Menschen in Burma überhaupt die politischen Veränderungen der vergangenen Jahre auch wahrnehmen? Ist das in irgendeiner Form spürbar?
Oh, unbedingt. Das ist eigentlich das Großartigste, was ich dort sehe. Die negativen Seiten sind natürlich, jetzt plötzlich gibt es Verkehrsstau in Yangon. Als ich zum ersten Mal dahin fuhr, da fuhren 3 Autos auf der Straße. Da brauchte ich 20 Minuten in die Innenstadt. Heute, jetzt habe ich fast 1,5 Stunden gebraucht und stand im Stau. Und da war Smog. Und ich sitze dann da und denke, um Gottes Willen, wie schön war es, als nur 3 Autos auf der Straße waren. Wobei ich natürlich auch immer zugeben muss, ich fand es besonders schön, als nur 3 Autos auf der Straße waren, weil ich in einem der 3 Autos gesessen habe. Wenn ich mein Gepäck damals vom Flughafen zum Hotel hätte schleppen müssen bei 40 Grad, hätte ich das nicht mehr ganz so romantisch gefunden. Also das gibt negative Seiten, aber die positive Seite ist, dass einfach die Angst weg ist. Man muss in Burma eigentlich heute nicht mehr Angst haben. Die Presse ist relativ frei. Und man kann sich engagieren. Es gibt gibt sozusagen regierungsunabhängige Organisationen, in denen man sich organisieren kann. Es gab Wahlen, die relativ fair und frei waren. Und dieses Gefühl, gerade bei jungen Menschen, das ist ein solcher Aufbruch, so eine Freude, eine Neugierde, das ist ganz großartig.
Das mag für die jungen Menschen vielleicht auch leichter sein als auch für die älteren Menschen. Inwiefern stellen Sie vielleicht bei älteren Menschen auch eine Verunsicherung fest?
Eigentlich nicht. Also mit denen, denen ich gesprochen habe, da ist wirklich eine große Freude, dass ich nach Jahrzehnten im Land, wo wirklich Stillstand herrschte, wo das Land von der Regierung und einigen ihrer Konis ausgebeutet wurde, jetzt plötzlich was passiert, das ist möglich, dass Veränderung eintritt. Und auch wenn es langsam ist, aber es passiert was. Und gerade bei den Jungen, ich hatte da eine Lesung in Yangon, weil meine beiden Burma-Bücher Herzen hören und Herzen stimmen auch auf Burmesisch erschienen sind. Da waren 50 junge Menschen. Und das war so großartig. Wir hatten eine Fragestunde eingeplant. 1 Stunde und nach 3 Stunden mussten wir irgendwann abbrechen, weil es war wirklich erschöpfend. So eine Neugierde dort war, das hat mich richtig berührt und bewegt.
Jetzt gibt es ein neues Buch über Burma, die Freiheit hier auf der einen Seite. Sie waren aber auch gleichzeitig auch in China unterwegs, haben dort recherchiert und schrieben zuletzt in einem Gastbeitrag für die Zeit, dass China sie überfordert. Inwiefern überfordert?
Weil es so unglaublich widersprüchlich ist und weil ganz oft der erste Anschein ganz anders ist, als wenn ich dahinter gucke, hinter die Fassade. Ich mag Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. Da war ich essen mit einem sehr wohlhabenden Chinesen, einem Freund einer Freundin, und der schien alles zu haben, der hatte Eigentumssohn, der war wirklich ein ganz wohlhabender, Mitte 60, wirkte angekommen im Leben. Und plötzlich, mitten im Essen, fragt er mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Und ich sagte, gerne, womit kann ich dir helfen? Ob ich ihm helfen könnte, nach Deutschland auszuwandern. Was willst du in Deutschland? Dann erzählte er mir, dass er einen behinderten Sohn hat. Der ist Autist, der ist 30, der lebt bei den Eltern und sie wissen einfach nicht, was sie mit ihm machen sollen, wenn die nicht mehr da sind. Wer soll auf den Sohn aufpassen? Und dann sagt sie, aber du hast doch so viel Geld, vielleicht kann man ein Heim. Nein, sagt er, es gäbe in ganz China kein Heim, dem er seinen Sohn anvertrauen könnte. Dann habe ich vorgeschlagen, private Pflege, das sei zwar teuer, er hat nur gelacht und hat gesagt, private Pflege, ich könnte meinem Sohn Pflege finanzieren bis an sein Lebensende von 10 Menschen gleichzeitig rund um die Uhr in einem kleinen Palast mit goldenem Wasser hin. Ich habe aber niemandem, dem ich vertrauen kann. Und das fand ich so erschütternd. Er sagte dann, er wollte nach Deutschland, Schweiz oder Neuseeland auswandern, weil es gäbe da wohl Institutionen, denen könne man vertrauen. Und er sei jetzt 65, seine Frau auch, und sie hätten sich 10 Jahre Zeit gegeben, wenn sie dann nicht ausgewandert wären, würden sie ihr Kind umbringen. Und das hat mich wirklich zutiefst erschüttert, dass dieser Mann mit all seinem Geld, habe ich gemerkt, Vertrauen können sie nicht kaufen, das hat es mit der Liebe gemein. Und es gibt in China, das ist eine dramatische Geschichte, aber in Varianten habe ich das immer wieder gehört, kaum Vertrauen, gesellschaftliches Vertrauen. Ich glaube, dass China viel, viel schwächer und instabiler ist, als es von außen den Anschein hat. Und das ist das, was ich, es überfordert mich, weil es wirkt so modern, es wirkt so groß, es wirkt so mächtig. Und wenn Sie dann etwas tiefer graben, sich mit Menschen unterhalten, dann merken Sie, auf welch wackeligen Füßen dieser neue Reichtum eigentlich steht.
Und dennoch hat die Kommunistische Partei weiterhin einen Riesenzulauf, 90 Millionen Mitglieder, und es gibt lange Wartelisten, und Sie haben dann recherchiert und sind da auch auf christliche Gemeinden gestoßen. Spüren Sie da eine Demokratiebewegung, brodelt es?
Also diese Wartelisten, das ist natürlich, das ist der beste Job, den Sie haben können, Funktionär in China, weil dann haben Sie politische Macht, und da die Korruption sehr verbreitet ist, haben Sie auch finanziell nicht Not zu leiden als Funktionär. Das heißt, das hat nichts mit Ideologie zu tun. Das sind Parteimitglieder wie wahrscheinlich früher in Ostdeutschland, der DDR. Da würde ich nichts drauf geben.
Was das Vertrauen aber wiederum so schwierig macht.
Ja, natürlich, natürlich.
Und zurück zur Demokratiebewegung, spüren Sie da etwas
Nein,
in dem Land?
Nein, also das im Gegenteil, das wird eigentlich der politische Druck vom Präsidenten Xi Jinping wird immer größer, es wird immer restriktiver, es wird vorgegangen gegen regierungsunabhängige Organisationen, es wird gegen Rechtsanwälte vorgegangen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Also da wird es eigentlich immer massiver eingeschüchtert, unterdrückt, weggesperrt, weil natürlich auch die Regierung weiß, auf welch wackeligen Beinen das Ganze steht. Natürlich haben die auch Angst, weil es unglaubliche Probleme gibt. Wirtschaft, die Umwelt, wie gesagt, das Vertrauen. Und es gibt ja keine Art, sich in China wirklich zu engagieren. Es sei denn, man geht in die Partei, aber da ist das dann doch sehr limitiert, was man wirklich machen darf, wenn man anderer Meinung ist. Das heißt, die haben eine unglaubliche Angst. Und das spiegelt sich nicht wieder. Wenn sie durch China reisen, erstmal sind sie nur beeindruckt, weil es einfach so viel entstanden ist in 25, 30 Jahren.
Ja, die Analysten warnen beispielsweise gerade auch ganz akut davor, dass die Immobilienblase in China platzt. Wenn sie sagen, es ist nicht spürbar in diesem Land, das Frigile in diesem Land, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, in Gesprächen eigentlich. Das ist immer der Widerspruch. Wenn ich nur unterwegs bin, wenn ich nur schaue, dann ist das alles sehr beeindruckend, weil ich auch das Land bereise ich seit 22 Jahren. Also ich kann die Veränderung sehen. Und natürlich ist es unglaublich, an einen Ort zu kommen, wo es früher irgendwie nur eine Baracke als Flughafen gab. Und jetzt ist das ein wahnsinnig moderner Flughafen. Wenn in Shanghai plötzlich 4.000 Hochhäuser stehen, wo es vor 22 Jahren ein paar hundert gegeben hat. Also das ist alles wirklich, und das ist ja auch Respekt davor. Das ist eine große Leistung, Ingenieursleistung, wie auch immer. Diese Schnellzüge, die sie gebaut haben, das ist beeindruckend. Aber sobald ich mich mit Menschen unterhalte, sobald ich Freunde wieder treffe, die ich dann auch schon länger kenne, dann merke ich eben, wie anders es hinter der Fassade aussieht.
Ist das ein Land, was einfach von der Angst regiert wird? Stellen Sie das an den Menschen fest?
In China herrscht eine große Angst. Unbedingt. Und das versuche ich ja auch in meinen 3 Romanen. Also ich habe ja jetzt eine China-Trilogie geschrieben, weil ich wirklich gemerkt habe, die Chinesen wissen erstaunlich viel über uns. Wenn sie da hinfahren, da habe ich Leute getroffen, die konnten Goethe zitieren, die sprachen Deutsch. Und dann sind sie hier und merken, wir wissen eigentlich sehr wenig über China, über das heutige China. Und das halte ich für eine große Gefahr, weil natürlich wirtschaftlich China immer mächtiger wird, wie ja gerade auch in Deutschland, mehr davon abhängen als Exportnation. Und das ist der Ansatz dieser China-Bücher gewesen, Geschichten zu erzählen, die sie natürlich berühren und bewegen, aber in jedem Buch ihnen auch etwas über das heutige China zu erzählen. Das da spielt die Angst eine große Rolle natürlich.
Das macht die Bücher eben auch so spannend. Jetzt zum Beispiel im aktuellen, am anderen Ende der Nacht, stoßen sie dann auch auf eine christliche Gemeinde. Es hat auch viel mit der Rolle Hongkongs zu tun, beispielsweise innerhalb Asiens. Und diese christliche Gemeinde, was ist ihnen da begegnet? Gibt es die tatsächlich?
Ja, es gibt ja schätzungsweise um die 100 Millionen Christen in China. Und die Zahl nimmt weiter zu. Alle Religionen in China haben Zulauf, weil die Menschen natürlich auf der Suche nach Werten sind. Das ist ja die kommunistische Partei, ihre Ideologie hat nach den letzten 50 Jahren wirklich jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Was gibt es an Werten? Wodurch kann das ersetzt werden, was die Kommunisten gepredigt haben? Und da bietet natürlich das Christentum unheimlich viel an christlichen Werten. Da gibt es die offizielle Kirche, aber da gibt es auch Untergrundkirchen. Und in diesen Untergrundkirchen, da habe ich schon auch selber recherchiert. Das muss ich, weil ich als Westler, wie kann ich sonst chinesische Charaktere oder burmesische entwerfen, die glaubwürdig sind? Das geht nur durch sehr, sehr viel Recherche. Das heißt, ich fahre für jedes Buch 3-4 Mal nach China oder nach Burma, um zu recherchieren.
In Ihren Büchern steckt auch immer ein großer Appell an die Menschlichkeit, weil Menschen auch Zuflucht suchen und manche würden sie eigentlich aufgrund ihrer risikoreichen Situation nicht gewähren, tun es dann aufgrund der Menschlichkeit dann eben doch. Die Menschen, die Sie hier porträtiert haben, gibt es die tatsächlich auch innerhalb eben dieser christlichen Gemeinde? Sind es authentische Figuren?
Jein. Also natürlich sind die Figuren alle ausgedacht in allen Büchern, aber sie speisen sich natürlich durch die Recherchen, durch die Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, deren Lebensgeschichten ich mir angehört habe, die ich beobachtet habe. Also all das fließt in die Charaktere in den Büchern ein, auf jeden Fall. Und diese Gemeinde gibt es so nicht, aber es gibt, ich beschreibe dort ja auch eine Geisterstadt, eine Stadt gebaut für 1 Million Einwohner, da leben 30.000. Das ist natürlich ein irres Versteck, es geht da ja auch um eine Flucht. Das habe ich schon alles selber erlebt, selber gesehen, selber recherchiert. Und das ist so der Boden, auf dem meine Fantasie dann wachsen kann.
Sie haben auch ein Porträtbuch geschrieben, Risse in der Mauer hieß es. Da haben Sie 12 Menschen besucht. Was haben die Ihnen erzählt? Was ist so das erste Bild, was Ihnen da in den Kopf kommt, was bleibt?
Also die Idee auch da war, anhand von menschlichen Schicksalen zu erzählen, wie sich eine Gesellschaft, wie sich ein Land verändert. Und auch da war es immer wieder so, dass der Schein ganz anders war als das, was ich dann wirklich gehört habe. Da habe ich einen Freund, der ist Rechtsanwalt, und wenn Sie den sehen würden, der ist unglaublich weltgewandt, sicher, souverän, ein erfolgreicher Rechtsanwalt in Shanghai. Also das typisch das Moderne, ein Sinnbild, ein Abbild des modernen, erfolgreichen Chinas. Dann hat er mir mal erzählt, wir saßen da, ich sprach von meinem Vater, der gestorben war, und er erzählte dann von seinem Vater, und plötzlich merkte ich, wie ihm Tränen in die Augen kamen. Und dann, als er sich beruhigt hatte, erzählte mir, dass er seinen Vater von den Roten Garden während der Kulturrevolution zu Tode geprügelt worden ist, weil er heimlich Konfuzius gelesen hat. Aber woher wussten die Roten Garden, dass der Mann heimlich Konfuzius las zu Hause? Von seinem Sohn, meinem Freund, dem Rechtsanwalt. Und der hat sogar zugesehen, wie die Roten Garden seinen Vater totprügelten, den er verraten hatte. Der sagte mir, und weißt du was, Jan Philipp, was am schlimmsten war? Damals habe ich gedacht, es geschieht ihm recht. Und was das heißt für einen Menschen, für eine Biografie, was das bedeutet, damit leben zu müssen, mit Schuld, mit Verantwortung. Dann habe ich gedacht, wow, das erzählt Ihnen viel über China. Und das stimmt, das erlesen Sie auch in meinen Büchern. Aber dann habe ich gedacht, es erzählt uns eigentlich noch viel mehr über Menschen. Denn dieselbe Geschichte ist ja vor 75 Jahren bei uns passiert. Es wird auch den einen oder anderen Hitlerjungen gegeben haben, der erzählt hat, was Papa zu Hause über den großen Führer gesagt hat. Also Verrat, das ist nichts christlich, das ist nichts chinesisches, das sind alles doch ganz menschliche Themen, die in meinen Büchern vorkommen.
Wie öffnen Sie die Menschen für ein Gespräch?
Also ich habe natürlich Freunde, die mir helfen. Oft sind es dann Freunde von Freunden, dann gibt es ja schon eine Verbindung, und dann höre ich einfach zu. Ich frage, und ich glaube, die Menschen merken, dass ich fahre da ja nicht hin, um etwas gut oder schlecht zu finden, um zu urteilen. Ich fahre da hin, um zuzuhören, um zu beobachten und um zu verstehen. Aber manchmal ist das auch schwierig, muss ich zugeben. Ich wollte mal, in einem Buch spielt eine Prostituierte eine Rolle, und ich wollte darüber schreiben, aber was weiß ich von chinesischen Prostituierten? Also ich wollte mit einer reden, wusste aber nicht, wie lerne ich jetzt eine chinesische Prostituierte kennen. Habe dann einen chinesischen Freund gefragt, und der hat gesagt, ganz einfach, du gehst in eine bestimmte Bar Abends gegen 7, da ist eine hufeisenförmige Bar, da sitzen 20 hübsche junge Frauen, du stellst dich an einen der Stehtische, bestellst einen Drink und in kürzester Zeit sind welche bei dir, vermutlich die, die ein bisschen Englisch sprechen. Und ich dachte, das klingt ja mal wie eine aufregende Recherche, bin dann in diese Bar gegangen. Es war auch genau so, 20 junge Frauen saßen da, guckten mich mit schönen großen Augen an. Ich stellte mich etwas nervös, muss ich zugeben, an einen der Stehtische, bestellte ein Heineken, bekam ein Heineken und nichts passierte. Und ich sage Ihnen, das finde ich peinlich. Ich meine, da sitzen 20 Frauen, die auf Kunden warten. Sie sind der einzige Mann in dem Laden und keine kommt.
Haben Sie falsch gemacht? Ich kenne mich da auch nicht aus.
Ich war dann ganz verunsichert, habe dann noch ein Bier bestellt und es passiert immer noch nichts. Und kurz danach kamen dann andere Männer, nämlich alles Chinesen, wohlhabend, sahen sie jedenfalls gut gekleidet aus, stellten sich an die anderen Stehtische und bestellten eine Flasche Cognac, eine Flasche Whisky, eine Flasche Champagner. Und Sie ahnen, was passiert. In kürzester Zeit waren alle Tische voll. Und es wurde getrunken und es wurde angestoßen, es wurde gelacht und ich habe verstanden, wie es geht. Habe dann gedacht, das kann ich auch, ich trinke gern Champagner, bestelle ich mir halt eine Flasche Champagner. Habe dann die Karte kommen lassen und habe geguckt, welche Sorte es sein soll und habe dann gesehen, dass die billigste Flasche Champagner 1500 US-Dollar kostete.
Das wird ein teurer Abend.
Ich habe mir ein drittes Bier bestellt. Und habe dann gesehen und habe einfach mal geguckt und wirklich da 2 Stunden gestanden und es wurde getrunken und irgendwann verschwanden die dann alle als Paare. Und dann habe ich mal zusammengerechnet. Ich hatte die Karte noch, habe die leeren Flaschen gesehen und um mich herum an dem Abend wurde an den Tischen zwischen 5.000 und 7.000 US-Dollar vertrunken. Und das in einem Land damals, wo das Jahresdurchschnittseinkommen 1.500 US-Dollar ist. Da können Sie sehen, was für Widersprüche und Gegensätze diese Gesellschaft aushalten muss.
Ich wollte gerade sagen, diese Widersprüche sind einfach so immens. Hat denn letztendlich dann auch noch ein Teil dieser Recherche dann in Ihrem Buch auch was finden können? Also kommt was drin vor?
Also es kommt was von, gab mir so ein wirklich ganz anschaulich, sinnbildlich diese Gegensätze zwischen Arm und Reich. Also das natürlich sieht man es oft auf Straßen, aber das war ein sehr eindringlicher Moment, sehr eindringliches Erlebnis, was dann auf die eine oder andere Art natürlich auch einen Weg ins Buch findet.
Ja, und da ist es dann tatsächlich so, dass es da um ein Menschenleben geht, was letztendlich wie eine Ware gehandelt wird. Ich weiß nicht, was Sie verraten wollen über Ihr aktuelles Buch, aber es ist quasi ein Kinderhandel. Beschreiben Sie vielleicht gerade mal so die Rahmenhandlung.
Ja, das ist am anderen Ende der Nacht, der dritte und letzte Teil dieser China-Trilogie. Da geht es in der Tat um Menschenhandel, was in China ein Problem ist. Es werden jedes Jahr Zehntausende von Frauen und Kindern entführt und verkauft. Und das habe ich sozusagen thematisiert, dass ein Kind entführt wird, zurückgebracht wird, aber die Entführer wollen es zurück und dieses westchinesisch-amerikanische Paar, das das Kind hat, die müssen also fliehen nach Peking. Und da ist die Frage, die sind auf der Flucht, wer ist bereit, ihnen zu helfen? Das sind Fremde und wer denen hilft, der setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, weil die ja gesucht werden, auch von Staatswegen. Wer ist also bereit, Fremde in sein Haus zu lassen und damit sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen? Und auch das habe ich in China immer wieder gefunden, wirklich unglaublich mutige und tapfere Menschen, die sich für andere eingesetzt haben und dabei ein ganz großes Risiko eingegangen sind. Also ich habe manche Menschen getroffen in China, das sind meine Helden.
So fesselnd geschrieben, dass ich es in einem Rutsch am Sonntagnachmittag durchgelesen habe. Heute Vormittag sind wir in die Sendung gestartet mit Madonna. Und da erzählten Sie gleich, Sie haben Madonna mal für den Stern interviewt. Die Geschichte ist so schön, Sie müssen sie zum Abschluss einfach auch gerade mal den SWR1-Hörern erzählen.
Ja, da war ich Korrespondent in Amerika und Madonna hatte, glaube ich, eine neue Platte oder ein Buch und ich sollte sie interviewen und kriegte also, ich glaube, 20 Minuten zugewiesen. Und das ist ja furchtbar für diese Menschen, die haben dann alle 20 Minuten getaktet. Anderen Journalisten getaktet. Da erfährt man nichts, völlig langweilig für alle Beteiligten. Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregen, damit sie merkt, hier sitzt jemand anders. Und dann bin ich zur Pressefrau gegangen und habe gesagt, womit kann ich Madonna eine Freude machen? Sagte, Gott, womit wollen Sie Madonna eine Freude machen? Wusste sie auch nicht. Aber dann fiel ihr ein Kaugummi ein, was es nur an einem Kiosk in New York gab und das würde sie gerne kauen. Und dann bin ich da hingefahren, habe sämtliche Kaugummis aufgekauft. Dann war meine Frau und meine Schwester, die damals zu Besuch war, so nett und haben Madonna eine Halskette gemacht, nur aus diesen Kaugummis. Und das habe ich ihr zum Anfang des Gesprächs überreicht.
Wie war der Gesichtsausdruck?
Ja. Völlig fassungslos. Also da hatte sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht und sie war begeistert. Und nach 20 Minuten war das Gespräch zu Ende und sie sagte, hast du noch Fragen? Ich habe gesagt, ich habe noch ganz viele Fragen. Ja, dann komme ich doch nächstes Wochenende in Los Angeles besuchen. Und das habe ich dann gemacht und wir hatten einen sehr schönen Tag zusammen.
Einen ganzen Tag mit Madonna. Wie haben Sie den Tag begonnen? Wie haben Sie ihn beendet?
Ich habe den damit begonnen, dass ich Ihr Haus nicht gefunden habe. Es war ein Albtraum. Und sie hatte mir die Adresse nicht richtig gesagt.
Und da gab es noch keinen Navi wahrscheinlich.
Da gab es keinen Navi. Und in Beverly Hills finden Sie auch keinen Menschen auf der Straße. Die einzige Frau war jemand mit dem Hund, die einen Hund Gassi führt. Als sie aus dem Auto stieg, rannte die fast weg, weil sie dachte, ich will sie überfallen und den Hund entführen. Also der Anfang war etwas steinig, weil ich 1,5 Stunden zu spät war. Aber sie hat es mit Humor getragen. Und dann haben wir Video geguckt, haben uns unterhalten. Das war ein sehr netter Tag.
Also dieses strenge und taffe Bild, was man von Madonna ansonsten in den Medien hat, stimmt das? Konnten Sie das aufrechterhalten?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Was wäre denn der Kaugummi-Ersatz für Jan-Philipp Sentke?
Oh, Sie stellen ja gute Fragen. Das wüsste ich jetzt gar nicht spontan.
Okay, das erzählen Sie dann beim nächsten Mal.
Genau.
Es hat ganz lange gedauert, bis Sie sich Ihren Traum erfüllt haben. Mit 39 haben Sie quasi nochmal neu angefangen. Hätte es irgendeinen Plan B überhaupt gegeben?
Nein, nein. Also das ist, ich habe gesagt, notfalls, das hat auch meine Frau, die hat das ja mitgetragen, das war ja ein großes Risiko, beim Stern mit Mitte 40 zu kündigen. Sie sagt, notfalls, dann müssen wir Pizza verkaufen oder irgendetwas. Es gab keinen Plan B. Also es gab diesen Plan, Bücher zu schreiben, die Menschen berühren und bewegen, die sie unterhalten, wo sie was lernen und die sie gerne weiter verschenken und lesen. Und das war der Plan und das ist glücklicherweise gelungen.
Machen Sie sich jetzt selber Druck, wann das nächste erscheinen soll oder...
Nein, Druck nicht, aber ich habe, wie gesagt, diese Burma, das wird auch eine Trilogie. Nach Herzen hören, Herzen stimmen wird es da einen dritten Band geben. Da beschäftige ich mich sehr intensiv mit und versuche mich nicht verrückt zu machen, jetzt was die Erwartung betrifft und so, sondern ganz einfach die Geschichte zu erzählen, die aus mir rauskommen wird.
Dann lassen Sie es rausfließen, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Jan-Philipp Sentke in SWR1 Leute.
Danke.
Eins gehört.